Stellen Sie sich vor, Kolleginnen und Kollegen, Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und vor Ihnen liegt ein frisch ausgedruckter Essay von einem Ihrer Studierenden. Die Struktur ist wirklich makellos, die Argumentation ist fließend und die zitierten Quellen sind absolut aktuell und fehlerfrei formatiert.
Ja, ein vertrautes Bild heutzutage.
Genau, und wenn wir ehrlich sind, ist unser erster Gedanke in diesen Tagen ja nicht mehr: Wow, hier sitzt ein zukünftiges akademisches Genie vor mir.
Sondern eher: Wow, ChatGPT hat heute wirklich einen sehr guten Tag.
Absolut. Also traditionell haben wir solche Prüfungsleistungen ja immer wie so ein medizinisches EKG betrachtet. Wir haben die Elektroden an unsere Studierenden angeschlossen und das Gerät hat eine Kurve aufgezeichnet.
Also in dem Fall dann die Hausarbeit oder die Klausur?
Richtig. Und wir konnten als Lehrende wirklich verlässlich von dieser sichtbaren Kurve auf den unsichtbaren kognitiven Prozess schließen. Eine gute Arbeit bedeutete schlichtweg, da hat jemand tiefgründig nachgedacht.
Ja, aber dieses EKG-Gerät ist mittlerweile komplett kaputt.
Ganz genau. Wenn wir heute einen perfekten Text lesen, wissen wir absolut nicht mehr, ob dahinter ein tiefes Verständnis steckt oder eben nur ein extrem geschickter Prompt.
In der hochschuldidaktischen Diskussion sprechen wir hier oft von einem sogenannten epistemischen Bruch. Das ist zugegebenermaßen ein etwas sperriger Begriff für eine eigentlich sehr greifbare und massive strukturelle Krise.
Und genau diese Krise ist der Ausgangspunkt für unsere heutige Analyse. Wir wollen gemeinsam durchdenken, wie wir die Hochschulbildung davor bewahren, zu einer, ja, im Grunde bedeutungslosen, algorithmengesteuerten Textproduktionsmaschinerie zu verkommen.
Ja, denn die jahrhundertelange kausale Verbindung zwischen dem kognitiven Prozess des Lernens und dem finalen akademischen Produkt, also dem Text, ist einfach endgültig gekappt.
Wir stützen uns in unserem heutigen Gespräch auf die Arbeit von Roland Böttcher. Ganz spezifisch auf das 14. Kapitel seines Buches Lehrwende – Hochschulbildung im Zeitalter generativer KI.
Ein wirklich zentrales Kapitel, weil es über bloße Symptombekämpfung hinausgeht.
Eben. Wir werden Schritt für Schritt analysieren, warum bloße Verbote oder diese doch sehr fehleranfällige KI-Erkennungssoftware völlig ins Leere laufen.
Böttcher argumentiert stattdessen ja sehr stark für das KI-integrierte problembasierte Lernen, also kurz PBL.
Und er sieht das nicht als didaktische Spielerei, sondern quasi als die einzig verbleibende architektonische Antwort auf diesen epistemischen Bruch.
Lassen Sie uns da direkt mal in die Mechanik einsteigen.
Sehr gerne. Wie genau sieht diese radikale Umkehrung der Lehre aus, die Böttcher hier eigentlich fordert?
Also Böttcher attackiert im Grunde die tiefste Grundannahme unseres gesamten Curriculums, die traditionelle hochschulendidaktische Logik, die wir ja alle irgendwie verinnerlicht haben, lautet immer: Zuerst kommt die systematische Inhaltsvermittlung und dann die Anwendung.
Ja, erst die Theorie, dann die Praxis. Wir schicken die Studierenden in die Grundlagenvorlesung und lassen sie wochenlang Definitionen und Modelle pauken.
Richtig. Und erst Semester später, also vielleicht im Hauptseminar oder dann in der Abschlussarbeit, konfrontieren wir sie mit einem echten, unaufgeräumten Problem.
Und generative KI macht diese Logik jetzt komplett hinfällig, oder?
Absolut. Weil sie genau diesen ersten Schritt, also das Reproduzieren von kanonischem Standardwissen und das Lösen wohlstrukturierter Aufgaben, einfach perfekt beherrscht.
Das heißt also, wenn wir die Lehre weiterhin mit dem Auswendiglernen von Modellen beginnen, laden wir die Studierenden geradezu zum kognitiven Offloading ein. Sie lagern das Denken komplett an die Maschine aus.
Genau. Und Böttchers Lösung ist es nun, den didaktischen Spieß einfach komplett umzudrehen. Er setzt ein authentisches, komplex offenes Problem an den absoluten Anfang des Lernprozesses.
Aber was bedeutet das jetzt konkret in der Praxis? Ich meine, nehmen wir mal ein spezifisches Beispiel. Wie sieht so ein Problem aus, an dem die KI scheitert, aber der menschliche Lernprozess so richtig zündet?
Denken Sie zum Beispiel an eine Aufgabe aus der Stadtplanung oder der Wirtschaftsethik. Wir geben den Studierenden in der allerersten Woche kein Lehrbuchkapitel über Stakeholder-Management zu lesen,
sondern
wir geben ihnen einen realen, ungelösten Fall. Eine Kommune muss entscheiden, ob ein Waldgebiet für einen dringend benötigten Windpark gerodet wird.
Okay, also ein klassischer Zielkonflikt.
Genau. Da gibt es den lokalen Naturschutzbund, es gibt einen Investor, den politischen Druck der Energiewende und natürlich die direkten Anwohner.
Und wenn ich das jetzt in ChatGPT eingebe, dann listet mir die KI wunderbar die Argumente aller Seiten auf, schätze ich.
Ja, sie kann die Vor- und Nachteile perfekt strukturieren. Aber die KI kann eben keine normative Wertentscheidung treffen.
Ah, verstehe. Sie kann uns nicht sagen, welches ethische Gut hier schwerer wiegt, weil es dafür schlichtweg keine mathematisch richtige Lösung gibt.
Exakt. Und indem wir die Studierenden sofort in dieses unaufgeräumte Problem werfen, zwingen wir sie, ihre eigenen Wissenslücken überhaupt erstmal zu spüren.
Sie merken dann also plötzlich, Moment, um hier fundiert argumentieren zu können, muss ich das Baurecht verstehen. Oder ich muss ökologische Ausgleichsflächen berechnen können.
Genau das ist der Punkt. Das Problem selbst erzeugt den Bedarf nach dem Fachwissen, nicht der Dozent, der vorne steht und sagt, das müsst ihr jetzt lernen.
Das erinnert mich stark an eine Analogie, die ich neulich gehört habe. Unsere traditionelle Lehre ist im Grunde so, als ließen wir Studierende 3 Jahre lang im Hörsaal detaillierte Landkarten auswendig lernen, bevor wir ihnen überhaupt erlauben, in den echten Wald zu gehen.
Eine sehr treffende Analogie.
Und die generative KI ist nun quasi das Smartphone mit GPS in ihrer Hosentasche. Es macht dieses isolierte Auswendiglernen der Topografie ja völlig obsolet.
Richtig. Und das problembasierte Lernen nimmt die Studierenden und setzt sie am allerersten Tag direkt in den dichten, unübersichtlichen Wald.
Das GPS hilft ihnen dann zwar zu sehen, okay, da drüben ist der Fluss und hier ist der Berg, aber die Entscheidung, ob man den steilen Weg über den Berg nimmt oder den langen Weg am Flussufer entlang, diese Navigation bleibt menschlich.
Böttcher nennt das die Rettung der epistemischen Handlungsfähigkeit, also wirklich die Fähigkeit, Selbstverantwortung für den eigenen Erkenntnisweg zu übernehmen.
Aber da muss ich jetzt direkt mal einhaken. Wenn ich an so einen 19-jährigen Erstsemester-Studierenden denke, der frisch von der Schule kommt.
Ja, das ist eine massive Umstellung.
Wenn der auf einmal einen hochkomplexen Stakeholder-Konflikt moderieren soll, der wird doch schlichtweg kapitulieren. Der sieht den Waldrand, setzt sich hin und tippt in ChatGPT, schreibe mir eine Lösung für das Windparkproblem.
Das ist tatsächlich die allergrößte Gefahr des PBL. Man bezeichnet das in der Literatur oft als das Novizenparadoxon.
Erzeugen wir durch diese sofortige Überwältigung dann nicht exakt das kognitive Offloading, das wir eigentlich mit aller Macht verhindern wollen?
Doch, wenn wir es unbegleitet machen, auf jeden Fall. Überforderung führt immer zu Vermeidungsstrategien. Und die beste Vermeidungsstrategie heute ist nun mal ein schneller Prompt.
Und wie löst Böttcher dieses Problem?
Er baut ein Konzept ein, das er abgestuftes Scaffolding nennt. Also ein didaktisches Gerüst, das die Studierenden gerade am Anfang extrem engmaschig führt.
Wie sieht so ein Gerüst in den ersten Wochen aus?
Das Problem ist zwar inhaltlich komplex, aber der Rahmen der Bearbeitung ist stark limitiert. Die Lehrenden geben ganz klare Meilensteine vor. Also zum Beispiel, bis Dienstag identifiziert ihr ausschließlich die juristischen Akteure und nutzt dafür diese 3 spezifischen Methoden.
Okay, das Gerüst nimmt also die methodische Überforderung aus der Gleichung, lässt aber diese inhaltliche Herausforderung der Entscheidungsfindung bestehen.
Ganz genau. Und erst wenn die Studierenden über die Semester hinweg lernen, wie man Projekte strukturiert, wird dieses Gerüst schrittweise abgebaut.
Bis sie dann im Master vielleicht völlig autonom arbeiten können. Das leuchtet mir methodisch absolut ein. Wir halten Ihre Hand bei der Methode, aber eben nicht beim Inhalt.
Richtig.
Aber lassen Sie uns mal über das harte Fachwissen sprechen. Wenn die klassische Grundlagenvorlesung quasi tot ist, weil niemand mehr 1,5 Stunden zuhört, wie jemand makroökonomische Modelle referiert.
Ja, das Format verliert rasant an Akzeptanz.
Woher bekommen die Studierenden dann das eigentliche Material? Sie können sich das juristische Handwerkszeug für unseren Windpark ja nicht einfach so aus den Fingern saugen.
Hier kommen Böttchers sogenannte Wissenstransfermodule ins Spiel oder kurz WTMs. Das ist für mich vielleicht der faszinierendste technische Aspekt seines gesamten Entwurfs.
Was genau ist ein WTM?
Es ist eine asynchrone digitale Lernumgebung. Aber statt wie früher einfach nur PDF-Skripte oder Vorlesungsaufzeichnungen hochzuladen, wird die generative KI hier gezielt eingebettet.
Und wie muss man sich das mechanisch vorstellen? Was genau macht diese eingebettete KI als, sagen wir, das offene ChatGPT im Browser des Studierenden?
Sie wird technologisch sehr streng an die Kandare genommen. Stellen Sie sich vor, Sie als Lehrender kurieren 5 essentielle Fachartikel und ein spezifisches Buchkapitel.
Okay.
Sie füttern ausschließlich diese Dokumente in das WTM. Gleichzeitig hinterlegen Sie im System einen strikten Prompt für die KI, der unsichtbar im Hintergrund läuft.
Was steht in so einem Systemprompt?
Da steht beispielsweise, du bist ein sokratischer Tutor. Deine Wissensbasis ist ausschließlich auf die bereitgestellten 6 Texte limitiert.
Ah, das schränkt den Spielraum massiv ein.
Genau. Und weiter heißt es, wenn der Studierende eine Frage stellt, gibt niemals die direkte Antwort, antworte stattdessen mit einer Gegenfrage oder einem konkreten Hinweis auf einen Abschnitt in den Texten.
Das heißt, wenn der Studierende dann frustriert eintippt, fass mir mal schnell zusammen, was Autor X zum Naturschutzgesetz sagt, dann weigert sich die KI.
Im Idealfall ja. Die KI sagt dann, Autor X behandelt das Naturschutzgesetz im Kontext von Ausgleichsflächen auf Seite 12. Was fällt dir an seiner Definition im Vergleich zu Autor Y auf?
Wow, das ist ein echter Paradigmenwechsel. Die KI wird hier vom simplen Erledigungsautomaten zu so einem intellektuellen Sparringspartner umfunktioniert.
Sie adaptiert sich an das Lerntempo, generiert auf Wunsch auch individuelle Beispiele für sehr abstrakte Konzepte, aber sie nimmt die eigentliche kognitive Anstrengung eben nicht ab.
Sie flankiert das Denken, statt es zu substituieren. Das gefällt mir. Aber wenn wir das mal kritisch weiterdenken, bauen wir den Studierenden damit nicht eine künstliche Käseglocke?
Inwiefern meinen Sie das?
Naja, wir sperren sie quasi in einen hochregulierten, fast schon sterilen Raum, in dem die KI völlig handzahm ist und niemals halluziniert, weil sie auf unsere 5 PDFs beschränkt ist.
Ja.
Aber in der Sekunde, in der sie die Universität verlassen und im echten Berufsleben stehen, haben sie es doch mit der völlig unregulierten, wilden KI zu tun, die ihnen selbstbewusst den größten Unsinn als Fakt verkauft.
Das ist ein sehr valider Punkt.
Bereiten wir sie also nicht auf eine Welt vor, die da draußen gar nicht mehr existiert.
Das Argument der Käseglocke ist in der Debatte extrem populär. Aber es verkennt meiner Meinung nach, wie Metakognition eigentlich aufgebaut wird. Böttcher nennt das die Werkzeugkompetenzschwelle.
Können Sie das genauer erläutern?
Ein Anfänger im ersten oder zweiten Semester hat ja überhaupt nicht das fachliche Urteilsvermögen, um zu erkennen, wenn eine offene KI eine plausible, aber methodisch völlig falsche Argumentation aufbaut.
Stimmt, die KI klingt ja immer extrem überzeugend, selbst wenn sie lügt.
Genau. Und wenn wir die Anfänger sofort ins offene Internet schicken, lernen sie nicht kritische Überprüfung, sondern blindes Vertrauen in die Technologie.
Ah, der kuratierte Raum des WTM dient also als eine Art Trainingslager.
Richtig. Hier lernen Sie an verifizierten Inhalten, wie man Modelle anwendet, wie man Argumente aufbaut und wie man die KI als Werkzeug überhaupt erstmal steuert.
Das macht Sinn. Und erst wenn diese epistemische Wachsamkeit im sicheren Raum ausreichend trainiert wurde, öffnet das Scaffolding den Raum in höheren Semestern.
Genauso ist es gedacht. Dann sind Sie auch in der Lage, die Verantwortung für die Fehler der KI im offenen Internet wirklich zu übernehmen.
Das bringt uns zu dem Moment, vor dem es uns in der Lehre aktuell am allermeisten graut, würde ich sagen.
Die finale Bewertung.
Ganz genau. Die Studierenden haben ihr Problem bearbeitet, sie haben das Wissenstransfermodul genutzt und am Ende des Semesters reichen sie ihren Projektbericht zum Windpark ein.
Und der Text ist, wie Sie vorhin sagten, brillant formuliert.
Ja. Wie um alles in der Welt sollen wir jetzt als Prüfende validieren, ob dieser Bericht das Resultat monatelanger intellektueller Arbeit ist oder das Ergebnis von 2 Stunden geschicktem Prompt-Engineering in der Nacht vor der Abgabe?
Böttchers Antwort darauf ist ein radikaler Wechsel des gesamten Prüfungsfokus. Wir prüfen ab sofort nicht mehr das Produkt, sondern wir prüfen den Prozess.
Und wie institutionalisiert er das?
Er etabliert das sogenannte Projektkolloquium als das absolute Herzstück der Evaluation. Der schriftliche Bericht verliert seinen Status als alleiniger Beweis von Kompetenz.
Er wird dann quasi nur noch zur Eintrittskarte für dieses Kolloquium.
Exakt.
Wir gehen also weg von dieser klassischen Präsentation, bei der die Studierenden 15 Minuten lang ihre PowerPoint-Folien ablesen, hin zu einer echten wissenschaftlichen Verteidigung.
Das ist der Kern der Idee.
Wie sieht so ein Kolloquium dann inhaltlich aus? Was passiert da konkret, wenn der Studierende vor mir steht?
Stellen Sie sich die Situation vor. Sie haben den perfekten Projektbericht gelesen. Statt ihn nun brav zusammenfassen zu lassen, steigen Sie direkt und dynamisch ein.
Okay, ich frage also nicht, worum ging es in Ihrer Arbeit?
Nein, Sie fragen etwas wie, in Kapitel 3 haben Sie sich für das theoretische Framework von Autor Z entschieden, um die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen. Warum haben Sie nicht das konkurrierende Modell von Autor X genutzt, das den demografischen Wandel besser abbilden würde?
Puh, das ist hart.
Und Sie legen noch nach. Wie würde sich Ihr Lösungsansatz verändern, wenn der Investor morgen plötzlich abspringt?
Das ist dann wirklich der absolute Moment der Wahrheit.
Ganz genau. Wenn die KI den Bericht im Alleingang konzipiert hat, bricht das Halbwissen des Studierenden unter dieser Art der direkten, dynamischen Befragung in Sekundenbruchteilen komplett in sich zusammen.
Weil eine KI zwar ein kohärentes Konzeptpapier generieren kann, aber sie kann dem Studierenden nicht diese kognitiven Spuren des Abwägens ins Gehirn pflanzen.
Richtig. Wer nicht selbst mit dem Material gerungen hat, wer die Sackgassen dieses Problems nicht selbst durchlebt hat, der kann auf unerwartete Parameterverschiebungen in Echtzeit einfach nicht reagieren.
Der flüssig formulierte Text schützt Sie hier also nicht mehr. Es ist im Grunde wirklich die Rückkehr zur sokratischen Methode.
Sozusagen, ja.
Wir durchstechen diese glänzende rhetorische Hülle, die die KI um das Nichtwissen der Studierenden legt, durch den ganz direkten intellektuellen Dialog.
Eine sehr schöne Zusammenfassung.
Aber lassen Sie uns mal kurz über die knallharte institutionelle Realität an unseren Hochschulen sprechen.
Ja, das ist der Wundepunkt.
Das klingt nach einem enormen Betreuungsaufwand. Wer soll diese ständige Begleitung im problembasierten Lernen und diese intensiven, individuellen Kolloquien eigentlich personell stemmen?
Böttcher ist sich dieser institutionellen Reibung sehr wohl bewusst. Er borgt sich hier ein Strukturmodell von David Meister, der sich ja eigentlich mit professionellen Dienstleistungsunternehmen wie großen Anwaltskanzleien beschäftigt hat.
Und wie überträgt Böttcher das auf den Lehrstuhl?
Er schlägt eine neue arbeitsteilige Rollenverteilung vor. Das Prozesscoaching, also das Betreuen der Arbeitsgruppen, das Navigieren durch die Frustration am Anfang, das übernehmen vorrangig die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weil sie zeitlich und vielleicht auch mental oft noch näher an den Lernschwierigkeiten der Studierenden dran sind.
Genau.
Und die Professorinnen und Professoren, was machen die dann?
Die Seniorlehrenden fokussieren ihre knappe Zeit komplett auf die finale epistemische Validierung. Sie sitzen im Kolloquium.
Sie führen also diesen sokratischen Stresstest durch.
Ja. Sie nutzen jetzt ihre jahrzehntelange Fachexpertise eben nicht mehr, um in Vorlesungen Grundlagenwissen vorzutragen, das die KI eh in Sekunden besser zusammenfassen kann.
Sondern sie nutzen sie, um in der direkten Konfrontation die Tiefe des studentischen Verständnisses auszuloten. Das ist eine klare Umverteilung der Ressourcen dorthin, wo der menschliche Lehrkörper wirklich unersetzlich ist.
Exakt.
Das bringt uns allerdings zu einer strukturellen Diskrepanz, die wir keinesfalls ignorieren dürfen.
Sie meint die Gerechtigkeitsfrage?
Genau. Wenn ein solches Kolloquium voraussetzt, dass der Studierende fähig ist, über seinen eigenen Lernprozess zu reflektieren, dann setzt es ein extrem hohes Maß an Metakognition voraus.
Ja.
Wir verlangen also von den Studierenden genau die Fähigkeit, die diese Methode ihnen eigentlich überhaupt erst beibringen soll. Das ist ein Paradoxon.
Böttcher benennt das auch extrem offen als das PBL-Paradoxon. Es ist, würde ich sagen, die verwundbarste Stelle seines ganzen Konzepts.
Weil wir in einer traditionellen Vorlesung den schwächeren Studierenden diese metakognitive Last ja komplett abnehmen.
Richtig, der Dozent entscheidet, was wichtig ist, er sequenziert den Stoff, er gibt den Takt vor, die Studierenden müssen sozusagen nur folgen.
Und im PBL verlangen wir auf einmal, dass sie selbst erkennen, was sie nicht wissen und selbst entscheiden, wie sie diese Lücke schließen.
Und die empirische Realität zeigt uns da leider ganz klar. Studierende, die ohnehin schon schwache metakognitive Fähigkeiten aus der Schule mitbringen, stürzen in solchen offenen Settings am Anfang oft völlig ab.
Sie performen also zunächst signifikant schlechter als in stark geführten Formaten.
Leider, ja.
Und hier kollidiert Böttchers Modell dann wirklich hart mit der hochschulpolitischen Wirklichkeit. Bauen wir mit diesem KI-integrierten PBL nicht unweigerlich ein neues Elitemodell?
Das ist eine sehr berechtigte Sorge.
Ich meine, stellen Sie sich eine ressourcenstarke Universität vor. Dort können Sie kleine Projektgruppen bilden, die wissenschaftlichen Mitarbeiter können jeden Studierenden engmaschig coachen.
Ja, die Rahmenbedingungen dort erlauben das.
Und Sie formen am Ende diese hochgradig reflektierten, epistemisch handlungsfähigen Absolventen, die den Stresstest im Kolloquium problemlos bestehen.
Und auf der anderen Seite?
Da blicken wir auf die unterfinanzierte Massenuniversität. Da betreut eine Professur vielleicht 200 Erstsemester. Es gibt schlichtweg nicht das Personal für wöchentliches Prozesscoaching und Einzelkolloquien.
Mhm.
Die Massenuniversität bleibt gezwungenermaßen bei der großen Vorlesung und der Multiple-Choice-Klausur oder eben der KI-geschriebenen Hausarbeit. Zementieren wir mit Böttchers Konzept unter den aktuellen Budgetzwängen nicht massiv die Bildungsungleichheit?
Die Gefahr ist absolut real. Das darf man nicht beschönigen. Böttcher versucht zwar, durch die digitalen VTMs und das anfängliche Scaffolding etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen, aber die strukturelle Lücke lässt sich nicht einfach wegprogrammieren.
Was ist dann seine Konsequenz daraus?
Seine Konsequenz aus diesem Paradoxon ist ein ganz klarer Arbeitsauftrag an die Curricula der Massenuniversitäten.
Nämlich?
Wenn sie nicht das Personal haben, um Metakognition in kleinen Gruppen mal ebenso nebenbei einzuüben, dann müssen sie explizit curriculare Zeit dafür einräumen.
Das heißt, wir brauchen Fächer, in denen nicht Baurecht oder Makroökonomie gelehrt wird, sondern wirklich das Lernen selbst.
Ganz genau. Wie erkenne ich meine eigene Überforderung? Wie validiere ich den Output einer Maschine kritisch? Wie organisiere ich überhaupt ein Forschungsprojekt?
Wenn wir das nicht explizit unterrichten, scheitert dieses eigentlich visionäre Modell gnadenlos an der heterogenen Realität unserer Studierendenschaft. Wir können methodische Selbstregulation einfach nicht länger als gegeben voraussetzen.
Absolut nicht. Und das fasst die gewaltige Transformation zusammen, vor der wir alle stehen. Wir verabschieden uns von der Hochschule als reine Expertokratie.
Also dem Modell, in dem Wissen einfach von oben nach unten durchgereicht wird.
Richtig. Wir müssen anfangen, echte, tragfähige Lernarchitekturen zu bauen. Generative KI macht uns Lehrenden nicht im geringsten obsolet. Im Gegenteil, sie zwingt uns eigentlich erst, unseren wahren Wert zu erkennen.
Weil die KI in Zukunft die flächendeckende Informationsvermittlung übernimmt. Das kann sie schlichtweg schneller und fehlerfreier.
Aber wir Menschen übernehmen die Identitätsbildung, das Ausbalancieren von Ambiguitäten und vor allem das Vorleben von akademischem Urteilsvermögen. Das ist ein schmerzhafter, aber absolut notwendiger Klärungsprozess für unsere Profession.
Wir müssen neu definieren, was den menschlichen Lernprozess ausmacht, wenn das bloße Akkumulieren von Wissen keinen Marktwert mehr hat.
Ganz genau.
Und das führt mich abschließend zu einem Gedanken, den ich Ihnen als Kolleginnen und Kollegen gerne mit auf den Weg geben möchte.
Ich bin gespannt.
Wenn dieser Übergang vom bloßen Wissensvermittler hin zum Prozesscoach und sokratischen Prüfer tatsächlich die Zukunft der Hochschule ist, was bedeutet das dann eigentlich für unsere eigenen Einstellungskriterien?
Oh, das ist eine sehr weitreichende Frage.
Aktuell besetzen wir Professuren ja fast ausschließlich nach Forschungsstärke. Wer die meisten Drittmittel einwirbt und die beeindruckendste Publikationsliste hat, der bekommt am Ende den Lehrstuhl.
Ja, die didaktische Eignung ist leider oft nur eine lästige Fußnote im Berufungsverfahren.
Genau. Aber wenn künftig die KI die ganzen Fakten liefert und der entscheidende Mehrwert der Universität wirklich darin besteht, Studierende durch Krisen zu coachen, ihre Metakognition zu schulen und in intensiven Dialogen ihr Denken zu formen, müssen wir dann nicht völlig andere Menschen berufen?
Möglicherweise ja.
Hören wir vielleicht bald auf, die isolierten Forschungsgenies zu suchen und fangen stattdessen an, gezielt empathische, intellektuelle Coaches einzustellen, die Konflikte moderieren können. Es ist eine Frage, die wirklich an den Grundfesten unseres akademischen Selbstverständnisses rüttelt.
Es ist in der Tat ein Gedanke, den wir als Disziplin dringend diskutieren müssen.
Um Ihre eigenen Antworten auf diese gewaltigen Herausforderungen zu schärfen, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, das 14. Kapitel von Roland Böttchers Lehrwende selbst einmal zur Hand zu nehmen.
Es lohnt sich wirklich.
Betrachten Sie es nicht als ein fertiges Rezept, das Sie morgen 1:1 in Ihrem Seminar umsetzen müssen. Sehen Sie es vielmehr als einen intellektuellen Kompass, der uns hilft zu verstehen, wo wir uns in dieser neuen akademischen Landschaft überhaupt befinden.
Ein sehr gutes Schlusswort.
Das alte EKG-Gerät der Prüfungen mag irreparabel zerstört sein, aber das Herzstück der akademischen Bildung, das eigenständige, kritische Ringen um Erkenntnis, schlägt weiter. Es liegt jetzt einfach an uns, die passenden Methoden zu finden, um dieses Schlagen wieder hörbar zu machen.
Mhm.
Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und fürs kritische Mitdenken bei unserer heutigen Analyse. Bis zu unserem nächsten Dialog.